Guten Morgen.
Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, haben wir gerade miteinander gesungen. Halleluja ist ein inzwischen international gewordenes Wort. Ein Wort aus der hebräischen Sprache, das heute in der ganzen Welt bekannt ist und verwendet wird. Es setzt sich zusammen aus Hallel, Loben oder Rühmen wird es übersetzt. Und ja, Yahweh, einer der Namen Gottes im Alten Testament, im älteren Teil der Bibel. Gott sei gelobt, was anderes heißt das nicht. Der Prophet Jeremia lebte im 7. oder 6. und 6. Jahrhundert vor Christus. Es war eine schlimme Zeit in Israel. Das Volk wurde von außen durch die Babylonier beherrscht. Und nach innen war es gerade dabei, sich selber zu zerstören. Die Menschen waren untereinander zerstritten. Zwischenmenschliche Beziehungen wurden zerrüttet. Da sagte Gott durch Jeremia über das Volk: Ihre Zungen sind tödliche Pfeile. Sie reden Trug. Mit seinem Mund redet einer freundlich zu seinem Nächsten, aber im Herzen lauert er ihm auf. Es war kein gutes Klima im Land. Werte, Glaube, all das war nicht mehr wichtig. Und dann wird bei Jeremia gefragt, wer ist nun weise, dass er dies verstünde und zu wem hat des Herrn Mund geredet, dass er verkündete, warum das Land verdirbt und verheert wird wie eine Wüste, die niemand durchwandert. Und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe, und meiner Stimme nicht gehorchen, auch nicht danach leben, sondern folgen ihrem verstockten Herzen und den Baalen, den selbstgemachten Göttern, wie ihre Väter sie gelehrt haben. Gott sagt ihnen nicht, dass sie nichts wert sind und dass sie nichts können. Er stellt fest, dass sie sich die falschen Vorbilder nehmen, dass sie ihn und seine Werte über Bord geworfen haben. Sie folgen ihrem verstockten Herzen, heißt es hier. Sie meinen zu wissen, wie es geht. Sie trauen Gott nichts mehr zu. Sie müssen das jetzt alleine in die Hand nehmen. Und in diese Situation hinein redet Gott durch den Propheten Jeremia mit ihnen und zeigt ihnen, wie sie ihr Land wieder zu einem gelingenden Leben zurückkehren können. Da heißt es in den Versen 22 und 23, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Dieser Text ist der vorgeschlagene Predigttext in den evangelischen Kirchen und Freikirchen für diesen Sonntag. Ich gucke dann immer mal und manchmal nehme ich ihn, manchmal nicht. Diesen Text habe ich mir angeschaut. Er war mir gar nicht so präsent im Kopf, obwohl ich ihn sicher schon mal gelesen habe. Aber je mehr ich damit mich auseinandersetzte, desto mehr begeisterte mich dieser Text. Wir müssen den richtig verstehen. Gestern waren wir mit der Landesverbandsleitung zusammen und da erfuhr ich irgendwo, dass die Wycliffe Bibelübersetzer, das ist ja ein Werk, das in Regionen geht, in denen eine Bibel in der Sprache der Menschen, die dort leben, noch nicht existiert und sie übersetzen. Jetzt meint man vielleicht, da geht dann ein Missionar hin und dann macht er so 3 Monate Sprachkurs da irgendwo auf Papua-Neuguinea und dann wird die Bibel übersetzt. Nein, die machen das ganz anders. Sie leben 7 Jahre mit den Menschen dort, um sie kennenzulernen, ihr Leben, ihre Sprache. Und dann fangen sie an, die Bibel zu übersetzen. Sonst kann es Missverständnisse geben. In der Sprache, in der Übersetzung. Aber so etwas kann uns auch passieren. Wenn wir die Bibel, die vor 2000 Jahren und mehr im Orient geschrieben wurde, so lesen, als wäre sie heute verfasst. Bei diesem Text kann zum Beispiel das Missverständnis sein, hier geht es um eine individuelle Person, die dazu aufgefordert wird. Im 21. Jahrhundert denken wir in Europa nämlich individualistisch. Aber diese Worte wurden nicht im 21. Jahrhundert nach Christus geschrieben, sondern im 7. oder 6. Jahrhundert vor Christus. Nicht in Europa, sondern im Orient. In einer Zeit, in der sich die Menschen offenbar heutigen europäischen Zuständen annäherten, deswegen klang uns manches da bekannt. Jeder kämpft für sich und kämpft oft gegen den anderen. Das Wort Hallel, das hier gebraucht wird, das einige oder diese Bibelübersetzung hier Luther mit Rühmen übersetzt, das ist aber das gleiche Wort wie Loben, wie in Halleluja. Dieses Wort ist ein besonderes Wort. Es ist fast ausschließlich in der Bibel ein Wort, das sich auf eine Gruppe bezieht. Loben, das macht keiner so für sich allein. Das geht natürlich auch, aber das ist nicht das, wovon die Bibel hier spricht. Schaut man das Alte Testament an, stellt man fest, dass der Aufruf, lobet den Herrn, immer auf eine Gruppe zugesagt wird, in der Pluralform gesprochen wird. Lob hat offenbar in erster Linie den Platz in der Gemeinschaft der Menschen, die Gott loben wollen. Die Gemeinschaft bringt im Lob Gottes ihr Selbstverständnis, ihr Sein gegenüber Gott zum Ausdruck. So richten sich auch diese Worte nicht nur an einzelne Personen, sondern an das Volk Gottes, das damals Israel war, es heute auch noch ist, aber heute gehören halt auch viele Menschen aus allen Nationen dieser Erde dazu. An dieses Gottesvolk richtet sich das. Du Volk sollst dich nicht rühmen. Schau besser auf Gott und rühme ihn. Es erinnert mich an ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat. Mit diesem Gleichnis will er anhand beispielhafter zweier Männer eine Gruppe von Menschen, die sich für Menschen hielten, die Gott sehr nahe stehen, ihre wirkliche Situation schildern. Ein kleiner Auszug dessen, was ich lese, ist hier für die, die mit dem Deutschen noch nicht so ganz klarkommen. Da sagte Jesus, so sagt Lukas in Lukas 18, Vers 9, zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Das waren die, die wussten, dass sie wirklich richtig glauben und die Frömmsten sind, wussten in Anführungsstrichen. Und der andere ein Zolleinnehmer. Das waren damals keine seriösen Beamten, sondern oft Kleinkriminelle. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigem Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieser Mann, der Pharisäer, stellte sich selbstbewusst hin und betete. Wird erzählt. Oder wie man auch übersetzen könnte, betete zu sich selbst. Mit Worten brachte er zwar Dankbarkeit zum Ausdruck, in Wirklichkeit merkt man aber an seinen Worten, wie sehr er von sich selber eingenommen war und andere verachtete. 2 Männer beten am selben Ort, beide stellen sich vor Gott. Aber einer war der Überzeugung, er sei etwas Besseres. So spricht der Herr, hieß es in Jeremia, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Gott sagt nicht, der, der von seiner Weisheit erzählt, ist nicht weise. Der, der von seiner Stärke etwas sagt, ist nicht stark. Der, der mit seinem Reichtum angibt, der ist nicht reich. Er sagt einem Volk, das gerade dabei war, sich zu zerstören, ja, freu dich über deine Weisheit, über deine Stärke, deinen Reichtum, aber verliere doch mich nicht aus dem Blick, meine nicht, du kriegst das alles alleine hin. Es geht nicht darum, uns mitzuteilen, du bist vor Gott ein kleiner, wertloser Wurm und hast nichts zu bieten. Gott will doch Menschen nicht zu seelischen Krüppeln machen, die sich für vollkommen unfähig für irgendetwas halten und sich minderwertig fühlen. Er zeigt uns, dass wir ihm etwas wert sind. Er will uns auf die Beine helfen. Er will uns wegholen von zerstörerischen, falschen Wegen. Lebe nicht so, macht er deutlich, als wärst du auf dich alleine gestellt. Und dann erklärt Gott durch Jeremia, wie Gottes Volk gesund werden kann. Was macht Gottes Volk? Was macht auch Gemeinde heute aus? Und da haben wir oft so Bilder im Kopf. Meine Aufgabe mit meiner anderen halben Stelle ist es ja auch, kleine Gemeinden zu beraten in unserem Landesverband. Und ich erlebe oft, wie hinderlich beim Erneuern einer Gemeinde, beim Fortschreiten, das ist, was wir im Kopf haben. Ich glaube immer mehr, dass unser Kopf oft ein echtes Problem ist, womit ich nicht sagen will, Kopf ab oder so, ja, und auch nicht sagen will, Gehirn nicht brauchen. Aber oft hat dieser Kopf ja jahrzehntelange Bilder aufgenommen, Erfahrungen gesammelt, so wie es war. Ich erinnere mich, wie man mir in einer Gemeinde irgendwo in Deutschland erzählte, dass man da zusammensaß und darüber sprach, wie es denn mit dieser Gemeinde weitergehen kann. Und jemand stellte die steile Behauptung auf, wenn es mit uns weitergehen soll, dann müssen wir uns verändern. Und jemand rief, nein, niemals! Und das ist dann oft die Denke, die Menschen haben. Bloß keine Veränderung. Und dann steckt in den Köpfen fest, wie Gottes Volk ist. Tolle Musik, Gemeinschaft, Kindergottesdienst, Jungscher, Jugend, junge Erwachsene, Frauen, Männer, Senioren, habe ich irgendwas vergessen, gute Predigten, Bibelstunde, Glaubenskurse und. Und wenn da auch nur ein Baustein fehlt, dann sind wir am Ende. Dann kann es nicht mehr weitergehen. Wir sind klug, wir sind stark, wir sind reich, wenn das alles stimmt. Wir sind gut gelehrt worden, wir haben viele Mitglieder, wir stellen was auf die Beine, wir haben ein tolles Programm. Jedes Jahr im September eine Woche Evangelisation. Und viele zieht es dahin, wo sie vermuten, dass es wirklich so ist. Verständlich. Aber Gott sagt durch Jeremia, das ist es nicht, was euch ausmacht. Was euch ausmacht, ist ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott des Rechtes. Ein Gott der Gerechtigkeit. Nicht das Angebot zählt, sondern der, an den ihr glaubt. Wir ersetzen Gott oft durch unsere Visionen, Pläne, Strategien und Konzepte. Das war in der kirchlichen Landschaft in den 80er und 90er Jahren ganz groß. Das habe ich selber unterrichtet. Pläne, Konzepte, Strategien, 5 Schritte, wie unsere Gemeinde in 10 Jahren ihre Mitgliederzahl verfünffachen kann und all solche Ideen. Gemeinde für bestimmte Zielgruppen. In USA begann man Gemeinden für Bäcker, für Handwerker, für Bahnbeamte und so weiter zu bauen, weil die am besten zueinander passen, die haben ja denselben Beruf. Gemeinden für Zahnärzte, für Kinderärzte, für Lehrer. Toll, wir sind unter uns. So mag das vielleicht in anderen Bereichen funktionieren, bei Gottes Volk nicht. Da ist unsere Kopfidee, und ich hoffe, sowas haben wir jetzt nicht im Kopf, was ich zuletzt als Extremfall erzählt habe, oft das, was gar nicht mehr stimmt. Wir können Gott nicht mit unseren Ideen ersetzen. Wenn er dazu auffordert, dass wir nicht nur auf das sehen, was wir zu bieten haben, sondern auf ihn, dann ist das nicht Gottes Eitelkeit. Dann ist das die Einladung, nicht unsere Gedanken und Vorstellungen zum Maßstab zu machen, sondern ihn, den Allmächtigen. Da gibt es Christen, die beten oft seit Jahren um Erweckung. Die merken, Menschenskinder, so viele Menschen kennen Jesus nicht, die sollen ihn kennenlernen, die sollen Christen werden und wissen, wie Gott ist, mit ihm leben lernen. Sie beten darum, dass die Gemeinde wächst. Aber wenn dann die falschen Leute kommen, auf keinen Fall. Ich kenne Gemeinden, die wachsen immens. Nur mit ganz anderen Menschen, als sie sich gedacht haben. Es gibt eine Gemeinde in Berlin, in der sind hauptsächlich Obdachlose. Die riechen auch manchmal dementsprechend. Und es gibt andere Gemeinden, die merken auf einmal, hey, wir Alten, die wir uns hier seit 70 oder 75 Jahren versammelt haben, mit 20 Leuten, jetzt kommen da auf einmal ganz andere Menschen rein, mit anderen Ideen, manchmal sogar mit einer anderen Sprache und einem ganz anderen Aussehen. Und die sind auf einmal die Mehrheit. Was machen wir denn jetzt? Die klauen uns ja jetzt unsere Gemeinde. Sowas habe ich schon gehört. Das ist nicht nur eine Erzählung, die ich hier mache. Genau in der Form haben mir Menschen das schon erzählt. Irgendwo in Deutschland, in irgendeiner Gemeinde. Gott sagt, schau bloß nicht auf das, was du bist und was du hast. Das ist alles gut, aber ich habe noch viel mehr. Vielleicht bist du ja weise. Vielleicht haben deine ganzen Ideen, Visionen und Strategien sogar eine ganze Weile gestimmt und funktioniert. Aber vielleicht will ich es ja mal ganz anders machen. Mit anderen Leuten. Schau auf mich, dann kommst du damit klar. Überall in der Welt entstehen auch Gemeinden, die ganz andere Wege gehen, weil sie vielleicht auch andere Leute erreichen. Es gibt zum Beispiel in England eine Stadt, ich habe den Namen vergessen, in der entstehen Gemeinden, die sonntags morgens Gottesdienst haben, ja, in Kneipen. Es hat in einer begonnen, da hat der Gemeindegründer eine Kneipe angemietet und sagt, mein Ziel ist, dass in jeder Kneipe unserer Stadt sonntags morgens ein Gottesdienst stattfindet. Ist eine Idee von ihm. Das will er nicht unbedingt, aber er freut sich, wenn das so ist. Aber die machen das anders. Die leben anders. Gemeinde wird neu gedacht. Es gibt eine ganze Bewegung, die aus England kommt, die heißt abgekürzt Fresh X, frische Ausdrücke von Gemeinde, Fresh Expressions of Church ist der eigentliche Idee, wo Leute in bestimmten Lebenssituationen, in bestimmten Orten manchmal neu denken, wie kann das denn sein, wie kann das denn aussehen? Das heißt nicht, dass wir nachmachen sollen, aber dass wir schauen sollen auf das, was Gott tut. Schauen sollen auf die Menschen, die Gott uns geschickt hat, die unter uns sind. Natürlich wünschen wir uns an der einen Stelle oder auch an der anderen Stelle noch jemanden, der dies kann, der jenes aufbaut, der das macht und so weiter. Manchmal merken wir vielleicht auch gar nicht, wie reich Gott uns schon beschenkt hat. Zum Beispiel damit, dass wir neuerdings wieder einen Kindergottesdienst haben können. Dass es Gruppen gibt, die sich mittwochs nachmittags, nee, das ist jetzt am zweiten Mittwoch im Februar, ne? Meistens am ersten, aber manchmal auch am zweiten Mittwoch treffen, wo nicht nur, aber auch ältere Menschen zusammenkommen. Die heißen natürlich heute nicht mehr Seniorenkreis, nein, die sind ja auch nicht mehr so, wie früher die Senioren waren. Ja, das ist ja, ich meine, ich bin ja auch schon einer. In Frankreich kriege ich schon mal Seniorenrabatt. Das ist, finde ich, klasse. Und was wir sonst haben an Hauskreisen, an anderen Gruppen, manche treffen sich vielleicht auch geheim und keiner weiß was davon. Gott beschenkt uns und das ist großartig. Und das ist das, was wichtig ist. Nicht das, was wir auch noch gerne hätten, sondern das, was Gott uns gibt. In vielen Gemeinden, die darum beten, dass Gott etwas verändert, geschieht das auch im Kleinen und Großen. Aber es ist manchmal anders, als wir denken. Und manchmal gibt es vielleicht auch Christen, die beten, danke Herr, dass du meine Gebete erhört hast, wenn auch anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist schön. Aber es gibt auch die, die sagen, liebe Gemeindeleitung, mir wird meine Gemeinde weggenommen. Ich trete aus. Ich bin demnächst in einer Gemeinde, die genau dieses Problem hat. Dass Leute sagten, ja schön, die Gemeinde wächst, aber nicht so, wie ich mir die immer gewünscht habe. Oder sie ziehen sich aus der Arbeit zurück. Ich betone übrigens, ich rede hier nicht von unserer Gemeinde. Nicht, dass jetzt jemand darüber nachdenkt, was ist denn da passiert oder so. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich sage das nicht nur. Gott gibt uns den guten Rat, wer sich rühmen will, Der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Das ist das, wozu Gott uns auffordert. Er rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kennt. Das heißt doch, dass wir auf Gott schauen und von ihm lernen wollen und loben wollen. Gott loben wollen durch Lied und Gebet. Gott loben, das geschah auch schon in der Zeit des Alten Testamentes mit Liedern. 206 Mal taucht das Wort Hallel von Halleluja im Alten Testament auf, 2/3 davon in den Psalmen, den Liedern des Volkes Israel. Oft ist es eine Aufforderung zum Lob Gottes. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo es im Singular steht, lobe meine Seele, Jahwe. Sonst, wie gesagt, immer an eine Gruppe gerichtet. Gott loben durch Loblieder. Das war schon immer ein wichtiger Bestandteil geistlichen Lebens. Gott gemeinsam mit anderen loben. So unterschiedlich wir sind und denken, bei ihm treffen wir uns. Das verbindet miteinander. Und damit meine ich nicht einen bestimmten Stil. Das ist eine Frage, welche Texte passen zu uns, welche Lieder passen zu uns. Da mögen wir unterschiedliche Geschmäcker haben und das ist ja auch gut so. Und wir singen ja auch unterschiedliche Lieder. Wer ihn wirklich lobt, der lobt den, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf Erden übt. Deswegen führt echtes Lob Gottes ja auch immer zum anderen hin. So endet der Psalm 146, der mit den Worten Halleluja, Jahwe sei gelobt, beginnt. Der heißt dann am Ende so, die einen können es von mir hören, die anderen können es da lesen. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen, stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja! Lob Gottes hat auch etwas mit meinem Nächsten zu tun. Mit einem Gott, der barmherzig ist, der allen Menschen seine Gnade, seine Vergebung zusprechen will und auch mit einem Gott, der sich dafür bewegt, dass Recht und Gerechtigkeit herrschen. Wir loben Gott, indem wir ihn mit Worten loben und uns anderen zuwenden. Wir loben Gott durch unser Leben. Da heißt es im 1. Korintherbrief, Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Würden wir mehr auf Gott schauen, ihn erkennen wollen, uns von ihm prägen und verändern lassen, würden wir weniger auf all das schauen, was wir nicht haben, und wir würden tun, was Gott will. Gott möchte, dass wir uns ihm hingeben. Im Volk Gottes, und das ist Gemeinde, ist er der Mittelpunkt. Nicht unsere Gemeinschaft, so gut sie sein mag. Gott ist der, um den es geht. Er lehnt ja Weisheit, Stärke und Reichtum nicht ab. Er sagt nur, das macht euch nicht aus. Wir sind ja nicht dazu da, ein religiöses Unterhaltungsprogramm zu bieten. Wir sind dazu da, barmherzig zu sein, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten, Gottes Werte in unserer Gesellschaft einzubringen und ihn zu rühmen. Nicht nur durch das, was wir sagen oder singen, sondern durch unser Verhalten. Gemeinde ist nach dem Neuen Testament Licht, Salz und Sauerteig. Ziel ist nicht sie selbst, sondern die Durchdringung und Veränderung der Welt und ihrer Menschen mit der Liebe Gottes. So loben manche von uns Gott, indem sie sich um andere kümmern, ihnen zur Seite stehen, sie begleiten, für sie sorgen. Wer Gott ehrt und rühmt, muss sich selbst nicht klein machen. Aber er weiß, seine Begabungen, sein Wissen und seine Stärken sind von Gott gegeben. Sie sind Geschenk Gottes oder wie es in der griechischen Sprache im Neuen Testament heißt, Charisma. Und dieses Wissen inspiriert dazu, Gott zu loben. Und da Loben etwas Gemeinschaftliches ist, bedeutet das auch, sich neben andere zu stellen und mit ihnen gemeinsam Gott zu begegnen. Im Epheserbrief wird das alles in ganz wenigen Worten zusammengefasst. Da heißt es, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Was haltet ihr davon, wenn wir das jetzt tun?